Moin Moin und herzlich willkommen bei Filmpalava. Wir sprechen heute ausführlich über David Lynch und dabei insbesondere über Eraserhead, Mulholland Drive und Lost Highway. Wir wünschen euch viel Spaß dabei und Intro ab.
Okay, let's face facts.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmpalava mit einem ganz besonderen Thema und einer ganz besonderen Besetzung. Ihr seht nämlich nicht Tom und Marcel hier, beziehungsweise hört sie nicht, sondern zwei besondere Freunde von mir. Denn heute geht es um einen ganz besonderen Filmemacher, nämlich David Lynch. Und da Tobi und Marcel gesagt haben, dass sie mit Lynch nicht viel anfangen können, beziehungsweise noch nicht so viele Filme von ihm gesehen haben, habe ich mir zum einen eine richtige Expertin gehört, ja? Sonja, die ihre Masterthesis geschrieben hat über David Lynch, beziehungsweise über Film Noir im Allgemeinen und David Lynch im Speziellen.
Das ist richtig.
Kommen wir gleich noch genauer zu sprechen. Und ein anderer guter Freund von mir, der mir seit Jahren in den Ohren liegt, Lost Highway endlich zu gucken, habe ich dann irgendwann auch tatsächlich gemacht, der liebe Joshua.
Schönen guten Tag. Viel mehr Expertise als Lost Highway bringe ich allerdings auch nicht mit.
Und Eraserhead.
Eraserhead auch. Ja. Ich habe durchaus ein paar Filme gesehen, aber ist schon ein Weilchen her und könnte sein, dass meine Erinnerung daran ein bisschen löchrig ist. Da werden mir die anderen beiden Experten hier aber hoffentlich auf die Sprünge helfen.
Ja, auf jeden Fall, weil du bist auf jeden Fall die Person, die Lynch bei mir am Leben gehalten hat im Hinterkopf. Denn ich würde mal ganz gerne damit einsteigen, bevor wir wirklich in die Details gehen, wie eure ersten Berührungspunkte mit Lynch waren. Mein persönlicher erster Berührungspunkt war Lost Highway und hat nicht so gut funktioniert. Und ich bin nur dran geblieben, weil du mir halt, Joshua, Lost Highway so oft empfohlen hast und ans Herz gelegen hast.
Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das bei mir war. Es muss auch entweder Eraserhead oder Lost Highway gewesen sein, den ich zuerst gesehen habe. Ich glaube, es war Lost Highway. Es war auf irgendeiner Party, einer Studentenparty vor zig Jahren, also wirklich werde ich 19 oder 20 gewesen sein.
Du hast auf einer Studentenparty einen Film geguckt?
Nee, aber da hat mir jemand davon vorgeschwärmt. Also der war auch so, weiß ich nicht, der wirkt auch so, als würde er sich so ein bisschen in Nischen-Themen gerne mal rumtreiben. Und Lynch ist natürlich jetzt auch, wie man fast schon sagen, der Inbegriff beim Film, so was Nische angeht auch. Da gibt es ein paar andere Kandidaten mit Sicherheit. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass die meisten Leute, wenn sie das Video sehen, das Thumbnail, nicht unbedingt wissen, wer David Lynch jetzt ist. Wie dem auch sei, hat mir, ich weiß nicht, um welche Filme es ging, wir haben über Filme gesprochen und er droppte dann mal den Namen David Lynch. Und ich glaube, er hat dann auch ganz besonders von Eraserhead vorgeschwärmt. Er hat mir aber, glaube ich, auch nicht unbedingt gesagt, worum es da geht, sondern dass ich ihn einfach mal gucken soll. Und das habe ich dann auch direkt an dem Abend, glaube ich, gemacht. Also ich habe nicht den Film geguckt, aber ich habe mir angeguckt, was David Lynch gemacht hat. Ja. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass der halt auch Lost Highway gemacht hat, wo unter anderem Marilyn Manson und Rammstein im Soundtrack gefeatured sind. Und das hat mich dann irgendwie so gecatcht, dass ich gedacht habe, oh, das habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das war irgendwie mit dieser Family Values Tour, ist jetzt komplett ab vom Thema.
Manson ist sogar in Lost Highway auch einen Cameo-Auftritt.
Der hat ein Cameo und auch der Bassist, Twiggy Ramirez.
In dem Porno, oder?
Jordi,
ich glaube ja.
In dem Porno, der spielt auf
genau.
Der
zumindest in der Szene, wo auf der Leinwand dieser große Porno abgespielt wird. Ob der dann da im Raum ist oder im
Porno. Ja, der ist, Porno der spielt drin, im Porno mit.
Ja. Okay, dann war das. Ja. Das ist auch ein sehr, also es ist jetzt nicht irgendwie so ein klassischer Porno, es ist schon so Lynch-esk, auch mit Licht und Schatten und sehr ziemliche Close-ups von den Gesichtern. Das ist irgendwie ganz weird, wie dem auch sei. Dann habe ich mich dafür entschieden, diesen Film zu gucken. Irgendwie war dem auch schon bekannt. Von Bildern zumindest. Und ich war natürlich interessiert, weil ich ein Rammstein-Fan bin und Manson auch, zu sehen, wie die Musik da drin dann überhaupt vorkommt. Und hat dann einen wilden Ritt auf jeden Fall die Nacht mit diesem Film. Weil, ja, wie wir jetzt gleich wahrscheinlich noch erörtern werden, die Lynch-Filme sind jetzt nicht unbedingt das, was man sonst so von einem Film gewohnt ist oder erwartet.
Das ist völlig richtig. Mein erster Berührungspunkt war, da hat der Kleff mir von dem Film erzählt und er hat mich, glaube ich, so ein bisschen verarscht. Also nicht nur, ich glaube, ich bin mir mittlerweile sehr sicher, er hat mich damals ein bisschen verarscht. Und zwar hatte er mir gesagt so, ja, wir müssen in Plaggenburg, das war in Plaggenburg, ja, wir müssen unbedingt einen David Lynch Film gucken, zwar Lost Highway. Sonja, du wirst dich kaputt lachen, als ich den das erste Mal gesehen habe. Ich musste auch so lachen, richtige Komödie. Und dann hatte ich halt so voll Bock auf den Film. Ich dachte, oh, wie schön, eine Komödie. Und dann saßen wir da, haben diesen Film angemacht und ich hing da und dachte,
also der Film fängt schon so an.
Das ist nicht mein Humor.
Das sieht man schon, dass es keine Komödie ist.
Aber so bin ich
Obwohl ich schon finde, dass die Filme so eine düsteren Art von ich lache schon ab und zu, wenn ich einen Lynch-Film gucke, aber eher aus Absurdität. Also so,
ja, weil das so verrückt ist.
Ja, und manchmal kehren sich da auch Sachen, die total befremdlich sind oder auch gewalttätig, kehren sich da auch manchmal in lustige Momente um oder weil sie einfach so unerwartet und ungewöhnlich untermalt werden. Zum Beispiel mit übertriebenem Sound, Crescendo oder sowas, wie man das nennen mag. Also ich erinnere mich gerade an eine Szene von Lost Highway, wo zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ist das mit Spoilern?
Ach so, ja, also wir gehen mal davon aus, wenn ihr einen Lynch-Podcast hört und euch das wirklich antut, dann müsst ihr damit rechnen, dass wir das ein oder andere spoilern aus den Filmen.
Ja, also ich sage, spoilert jetzt auch nicht besonders viel, aber ich sage
mal, Lynch-Filme sind doch unglaublich schwer zu spoilern.
Oder? Stimmt, weil, ja, kommen wir auch noch zu, ne, die Struktur der Filme ist jetzt nicht unbedingt klassisch.
Ne? Also weiß diese, nicht, ob man das, den Anfang oder das Ende spoilert.
Also. Genau, das ist eigentlich ganz gut beschrieben. Ja. Aber es geht ja um eine Szene, wo ein Mensch auf jeden Fall ums Leben kommt bei einem Einbruch, sagen wir es mal so. Das hat mit dem Glastisch zu tun.
Ja.
Und diese Szene ist mit einem weirden Slow-Mo und einem super lauten Soundkulisse einfach untermalt, wo du denkst, was ist denn jetzt passiert? Ne? Aber einfach auch, weil es so ungewöhnlich einfach nur inszeniert ist. Ne? Weil ich weiß nicht, ob die Szene euch jetzt gerade präsent ist.
Ja. Doch.
Solche Momente sind auch oft die Sachen, wo ich so denke, ja, irgendwie ist das lustig, aber es ist halt lustig, weil es so unerwartet ist auch. Ja. Also es spielt auf jeden Fall mit den Erwartungen auch, was auch so ein Thema ist bei Lynch.
Ja, auf jeden Fall. Sonja, was war der erste Film, den du von Lynch gesehen hast?
Dann tatsächlich Lost Highway in Plaggenburg. Völlig überfordert mit der Gesamtsituation, weil ich ja gedacht habe, geil, wir gucken jetzt alle eine Komödie und haben viel zu lachen. Und dann saßen wir da alle nur, was ist los? ich fand es dann aber mega interessant tatsächlich.
Du kannst übrigens gerne, wenn du in der Lautstärke weiterredest, kannst du gerne machen, aber dann kannst du das Mikrofon ein bisschen mehr zu dir ziehen.
Ach so, okay.
Sonst schrei mehr.
Hallo. Ja. fand das dann aber trotzdem mega spannend, wie der Film tatsächlich war, beziehungsweise kurz nachdem wir den durchgeguckt hatten, oder ich weiß gar nicht, ob wir den ganz durchgeguckt haben oder ob das halt nach zwei Dritteln dann auch finit war, habe ich gedacht, was ein Scheiß. Ne? Also das gebe ich mir nicht weiter. Hatte aber die ganzen Tage danach das immer wieder im Kopf und dachte so, okay, ich finde das aber trotzdem interessant und wie ist denn das und das gemeint und was könnte das und das sein und den Part habe ich sowieso überhaupt nicht verstanden. Und habe dann beschlossen, mir den zu Hause irgendwann mal nochmal anzugucken, aber in Ruhe, mit klarem Kopf und zu versuchen, dem zu folgen. Das habe ich dann auch gemacht.
Hat wieder nicht funktioniert.
Hat wieder nicht so wirklich funktioniert, aber man hat irgendwie so ein Stück mehr darüber gelernt, wenn man das so sagen kann. Zumindest waren die Sachen dann so, okay, jetzt passiert das und ich glaube, das hängt damit zusammen. Ich bilde mir ein, was verstanden zu haben, ob das dann richtig war. Ist im Prinzip egal, weil Lynch ja auch selbst sagt, so er sagt nicht, was seine Filme also an sich meinen, sondern er ist halt der Ansicht, jeder soll selber in diese Welt eintreten und das halt für sich empfinden. Mhm. Und das habe ich dann quasi bei Lost Highway gemacht und fand den Film halt dann, ich will nicht sagen so gut, weil das wäre jetzt kein Film, wo ich sagen würde, boah, wenn du Sonntagnachmittag nichts zu tun hast, gönn dir Lost Highway, mega Film, wirst viel zu lachen haben.
Ich muss sagen, ich habe ihn eine Weile lang auch wirklich als meinen Lieblingsfilm bezeichnet, aber einfach nur, weil der so viele Sachen so anders gemacht hat, als ich so gewohnt war und ich einfach irgendwie diese Atmosphäre in dem Film so dicht fand und ich konnte gar nicht den Finger drauf legen, warum das so ist, weil so viele Sachen so eigenartig sind, die Charaktere sind zum Teil eigenartig, die Dialoge sind unglaublich lang und wortkarg. Die Lichtstimmung, ne, kannst du wahrscheinlich gleich noch ein bisschen was zu sagen mit dem Thema Film Noir.
Ja.
Diese kontrastreichen Lichtsettings und so und dann auch dieses, wie soll man es beschreiben, welches Adjektiv passt da, aber dieses...
Der generelle Aufbau der Szenerie ist immer total...
Bedrückend.
Ja.
Man hat das Gefühl, alles hat irgendwie eine Bedeutung dabei, alles ist irgendwie ganz bewusst gewählt.
So ging es mir zumindest. Seltsam.
Ganz besonders in diesem Film, weil auch die Kameraeinstellungen sind irgendwie weird zum Teil. Die Kamerafahrten sind ungewohnt. Mhm. Die Elemente, die aufploppen, also die einfach so kommen. Es wirkt alles irgendwie originell, selbst die Charaktere irgendwie, auch wenn die nicht viel machen oder so, aber einfach, was sie tragen und was sie so tun.
Und unheimlich dabei die ganze Zeit.
Also packt die so Bilder in den Kopf. Ne? Es ist unheimlich, auch so ein bisschen bedrückend. Also gerade jetzt, wenn wir bei Lost Highway bleiben, dieser Anfang, diese Spannung zwischen diesem Ehepaar, was nie wirklich so richtig verbalisiert wird, einfach nur so, wie sie sich im Flur begegnen, wie sie zueinander stehen, was ihre Pläne sind und sowas. Das ist irgendwie, das war einfach so dicht, diese Atmosphäre. Das hat mich total in den Bann gezogen und ich fand es halt dann am Ende total befriedigend, dass es nicht so eine klassische Geschichte ist, die einen Anfang und ein Ende hat, sondern dass das irgendwie einfach nur so ein Blur ist, so ein fast schon ein bisschen wie ein Fiebertraum. Träume ist auch bei Lynch, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort.
Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, als ich das erste Mal, um bei Lost Highway zu bleiben, als ich das erste Mal den gesehen habe, war es für mich auch eher, ich war zuerst ein bisschen in dem, ja, das ist, war für mich fast schon, ich dachte, okay, das ergibt fast keinen Sinn und das, die Interpretation dafür hat sich mich nicht erschlossen, da war ich ein bisschen anti am Anfang, weil ich zuerst dachte, das ist ein bisschen prätentiös. Also ich fand, habe ich zuerst Fazi, gedacht...
Fazi so, ne? Fazi, ich mach Fazi. Mal wie so Kunst.
Genau, ja. Genau. Für mich war der zu künstlerisch, als ich den das erste Mal gesehen habe. Und dann hatte ich so in mir eine Anti-Haltung gegen Lynch-Filme. So, aber dann habe ich irgendwann mal Mulholland Drive gesehen. Und den finde ich nicht so künstlerisch, aber finde ich einen unglaublich guten Film. Und dann habe ich Blue Velvet gesehen. Und auf einmal machte es bei Lost Highway auch wieder Klick. Also dann habe ich mir den nochmal gegeben. Und es ist halt tatsächlich so, dass man an die Filme nicht rangehen kann von der logischen Seite, sondern man muss sie wirklich als Erfahrung betrachten. Also du nimmst dir diese 2 Stunden Zeit.
Man fühlt die.
Man fühlt die. Ja. Ich habe ein schönes Zitat aus Sonjas Masterthesis, ja, das ich aber wirklich sehr gut finde. Ja. Seite 25 hier von Sonja.
Wer es mal lesen will.
Ja.
Bin auch gespannt, was jetzt kommt.
Pass auf. David Lynchs Filme lassen sich nicht ausschließlich nach der Logik narrativer Filme analysieren, sondern folgen vielmehr einer Logik der Sensation. Im Sinne von fühlen. Und das fand ich eine sehr gute, sehr guten Satz. Tatsächlich hat mich auch ein bisschen überrascht. Nein.
Wie begabt ich schon vor 5 Jahren war, wusste ich gar nicht.
Ja, ich finde nämlich, das trifft es im Kern, dass diese Filme Gefühle auslösen und du weißt nicht genau warum. Und die haben durch ihre Stimmung, durch ihr Licht, durch ihr Sounddesign, das finde ich teilweise sehr entscheidend, spürst du diese Filme und vor allem, wenn du sie alleine guckst im Dunkeln, du fühlst irgendwas bei diesen Filmen und das ist dann nicht mehr prätentiös, das funktioniert dann einfach und das konnte ich Lynch dann auch nicht mehr abrechnen und seitdem bin ich fasziniert von diesem Menschen. Also,
ja, muss ich auch sagen. Also dieses instinktive, assoziative Herangehen an Filme und sowas. Also haben wir eben schon ein bisschen angerissen, diese offene Filmstruktur, wo dann einfach quasi diese Emotionen einfach reingepackt werden und irgendwie gespürt wird, was richtig ist und nicht, was jetzt irgendwie logisch wäre oder was der nächste Schritt sein muss, sondern diese komplett experimentellen Herangehensweisen, das spürt man einfach und das fühlt sich dann wirklich auch authentisch an. Also ich muss sagen, das habe ich nicht bei jedem Film gleichermaßen gespürt. Bei mir war Lost Highway natürlich irgendwie auch dadurch, dass es der erste Film war, der mich direkt so abgeholt hat. Obwohl ich nicht beschreiben konnte, warum. Das ist es ja gerade. War es jetzt bei anderen Filmen, wie zum Beispiel Inland Empire, was, glaube ich, der letzte Full-Length-Title war, da muss ich sagen, das war mir schon zu drüber. Also, ich könnte nicht mal sagen, worum es genau geht. Also, wir haben bei keinem Film bis jetzt so mal drüber geredet, worum es gehen könnte, was so die grobe Handlung ist. Aber wie könnte man das überhaupt einpacken? Es geht meistens immer um...
Worum geht's eigentlich? Es sind eigentlich mehr so Kriminalgeschichten, aber total skurril erzählt.
Genau, es ist oft Kriminalität.
Und so ein bisschen Horroraspekte. Also das auch.
Aber die werden irgendwie durch so alltägliche Sachen werden die irgendwie eingeführt. Oder die bestehen meistens aus irgendwelchen ganz alltäglichen Dingen oder banalen Dingen.
Aber das, finde ich, macht das Ganze nochmal so bedrückend, dass du erst irgendeine Szenerie hast, die total normal aussieht. Also hast du zum Beispiel so eine Vorstadt in Amerika und alles sieht hübsch aus und plötzlich. Genau, und dann zoomt der mit der Kamera an irgendwie so ein Ameisenloch oder was, das war da so ein Madenloch ran und es ist plötzlich so ekelhaft.
Ja.
Und dann geht der Film los und du hast aber in dir die ganze Zeit noch dieses
Ja, der hat quasi schon so eine Emotion in dir losgetreten und du denkst erstmal so, aber du bist verwirrt, warum? Ne? Also was war das jetzt? Ne? Du versuchst einen Sinn rauszuholen, aber eigentlich will ich nur bei dieser Emotion packen irgendwie. Ne?
Genau. Ist so, und ich finde, das ist bei ihm halt alles, also es gibt ja sehr, sehr viele Filme, wo ich sage, das ist so Achterbahnfahrtfilme, die gucke ich, weil ich denke, wow, hey, Spaß. Und dann gehe ich raus und dann ist okay, zum Beispiel Marvel, alles bei Marvel ist Achterbahnfilme für mich. Und bei Lynch merkst du, dass der macht Kunst daraus. Also auch die Farben, die er nutzt und sowas, das ist, als hätte der irgendwie so ein Bild gemalt und zufällig kann sich dieses Bild aber bewegen, deswegen ist es ein Film.
Lustigerweise habe ich auch mal gelesen, dass er sehr stark von Malern beeinflusst war.
Er wollte Maler werden, ursprünglich.
Ich glaube, er ist sogar Maler. Er macht ganz viele Sachen. Maler, ne? Er macht irgendwie auch so Möbelbauer, Bildhauer und sowas. Er macht
was alles schon alles bei Wikipedia.
Der Wikipedia-Artikel habe ich mir natürlich auch nochmal durchgelesen. Ja. Aber ja, da wahrscheinlich stand es da drin, dass er auch von so drei Malern irgendwie ganz besonders beeinflusst war. Und irgendwie auch seine Filme dahingehend auch, was war das
also einer macht besonders
geheimnisvolle Sachen oder so. Ich weiß es nicht mal ganz genau.
Ich habe es noch in deiner Thesis gelesen. Du hast
ja, genau, ich nehme mich gestern auch.
Und natürlich habe ich die Namen vergessen, aber ich dachte, Deleuze oder sowas?
Ja, und einer war Francis Bacon und das war wohl sein größtes Vorbild. Stimmt, ja. Das habe ich aber auch, Leute, das habe ich vor 5 Jahren geschrieben. Ja, wusste ich auch nicht mehr. Ich habe es gestern gelesen und dachte, boah, krass.
Ich schau mal, ob ich vielleicht Bilder von den Malern einblenden kann, wenn ich welche finde. Ah, das könnte da helfen, ob noch mal so ein.
Würde mich auch interessieren, weil habe ich noch nie gesehen. Also es ist mir auch, ich weiß, dass er irgendwie, ne, dass er das Gesamt oder generell Kunst macht, einfach würde ich mal sagen. Er ist ja nicht, also macht er wirklich alles.
Ja.
Fotografie macht er auch. Lustigerweise habe ich mal
Musik auch.
Kannte ich mal jemanden, die hat eine Ausbildung bei einem deutschen Fotografen hier halt gemacht, also ganz normale Ausbildung als Fotografin. Und der Fotograf, also ihr Ausbilder, war befreundet mit David Lynch. Also da habe ich auch gedacht so, okay, das ist irgendwie random so. Ja, ne? Ja. Hätte mich jetzt aber auch niemals getraut, irgendwie, auch nur weil ich sie auch kaum kannte. Mhm. Das war halt eine Freundin von meiner damaligen Freundin. Und da hätte ich jetzt niemals irgendwie, weil ich auf die Idee gekommen, zu fragen, hey, kann ich den mal irgendwie treffen oder so? Und das wäre mir total unangenehm gewesen, weil ich hätte dem nichts sagen können. Ne? Und damals hätte ich glaube, ich habe ihn damals auch nicht wirklich verstanden. Also ich glaube, ich war einfach nur ein weirder Fanboy gewesen, der noch nicht so ganz weiß, wohin mit sich im Leben.
Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der David Lynch wirklich komplett verstanden hat. Ich glaube, er hat einfach nur sehr viele weirde Fanboys.
Nee, aber wie gesagt, also es war einfach nur mal so eine sehr kurzer Moment, wo ich dachte, boah, ganz schön nah. Theoretisch könnte ich jetzt mal fragen, aber wie dem auch sei. Er machte auf jeden Fall auch Fotografie und ich glaube, damals habe ich auch irgendwie rausgehört, dass er irgendwie Fotografie zu dem Zeitpunkt damals irgendwie auch als seine Haupttätigkeit gesehen hat. Also Filme sind nur eine seiner Sachen. Aber ich glaube, dadurch hat er halt diesen nischigen Kultstatus erreicht durch seine Filme. Und auch natürlich durch seine Serien, aber...
Ja, ich überlege die ganze Zeit, weil du am Anfang gesagt hast, so ja, wenn ihr David Lynch überhaupt kennt, wurde er jetzt nicht während der Corona-Zeit so ein bisschen gehypt, weil er jeden Tag das Wetter vorgetragen hat? Ja,
der macht bei YouTube ein Wettervorhersage. Und es ist super strange, aber ja. Er macht das wirklich. Geil. Also er setzt sich dann dahin jeden Tag. Und sag kurz, wie das Wetter in Los Angeles ist. Innerhalb von 3 Minuten.
Okay. Lustigerweise habe ich auch bei YouTube natürlich, weil, wenn ich David Lynch eingegeben habe, habe ich auch Videos von ihm gesehen, habe gedacht, vor 3 Tagen hochgeladen. Okay. Weird, ne? Okay. Dann irgendwie sowas.
Der sagt
okay,
das
okay,
Wetter
ja. Okay, ich habe nicht reingeguckt, aber gut
zu aber wissen. Ich finde halt faszinierend, weil er, also ich bin an so einen Interview-Binge gekommen bei dem, weil der hat auch so eine faszinierende Stimme. Der hat so eine hohe Stimme, aber irgendwie so einmalig. Und da hat er in irgendeinem Interview was Interessantes gesagt, hat er gesagt, er liebt es einfach zu kreieren und es ist ihm prinzipiell egal, in welchem Medium. Und ich finde, das merkt man bei ihm halt natural wirklich born extrem.
Künstler, würde ich
ja,
sagen.
Ja, also das merkt man wirklich extrem und alles interagiert, weil ich habe mir dann auch seine Musik angehört und auch die hat einen eigenen Vibe, aber auch da erkennt man Lynch irgendwie drin. Also es ist wirklich faszinierend, also... Ganz interessanter Mann.
Ja, das ist auch irgendwie, der hat auch so eine Offenheit irgendwie. Ne? Also mich hat es damals halt auch irgendwie so fasziniert, dass Rammstein in seinem Film drin war, wo ich so gedacht habe, so artsy-fartsy und dann so, sag mal gutes Adjektiv für Rammstein, so harsche, brutale auf die, so sehr markante, sehr... Also es hat für mich nicht zusammengepasst, auf jeden Fall. Ne? So dieses Klischee.
Aber das fand er, glaube ich, so geil.
Und dann habe ich so gedacht, boah, das muss ein echt offener Typ sein, so, ne? Weil das ging für mich damals nicht so zusammen. Und dann, umso mehr du dich damit beschäftigt hast, desto mehr hast du auch gesehen, dass der halt sehr auch introspektive ausübt. Also sich sehr selbst auf eine ehrliche Art und Weise und auf eine sehr fähige Art und Weise auch irgendwie selber untersucht. Also ne, das Thema Träume kommt immer wieder vor in den Filmen. Also jedenfalls das, was ich so gesehen habe. Gerade eben habe ich ja erst noch Eraserhead gesehen, wo das Thema Träume irgendwie auch, also man weiß nicht so ganz,
aber zum wiederholten Mal, ne? Du hast Eraserhead schon mal gesehen, ne?
Genau, Eraserhead hatte ich schon mal gesehen von einer ganz langen Zeit. Dann irgendwann nochmal so zur Hälfte geguckt, weil es war irgendwie bei Amazon Prime oder so verfügbar. Es ist jetzt immer noch in diesem Arzt-Channel.
Ja, ja.
Ich glaube, das gesamte Werk von David Lynch auch, jedenfalls die Filme.
Fast alle Filme in dem Arzthouse-Channel bei Prime Video, bis auf Blue Velvet. Ich weiß nicht, warum.
Ja, okay.
Ich weiß nicht, warum,
vielleicht andere, aber
Blue Velvet ist nicht dabei.
Rechtliche Bedingungen oder so. Aber auf jeden Fall dieses Thema Träume hat auf jeden Fall auch eine größere Bedeutung bei ihm. Und das bei Eraserhead, ne, sein erster Film, auf eine ganz weirde Art und Weise auch. Ne? Dieses, worum geht's da überhaupt? Ich kann nur schätzen, worum es da geht. Ne? Es ist ja so ein nach Atomkriegsähnliches Szenario oder so, es wirkt zumindest so, alle Leute extrem wirken ein bisschen verstrahlt, es ist menschenleer, es ist super industriell, es ist schwarz-weiß, muss man dazu nur sagen. Und es geht da eigentlich um einen Vater, würde ich jetzt mal sagen, der mit der Vaterschaft nicht so gut klarkommt. Bringt aber jetzt den Zuhörer hier eine ganz falsche Richtung. Und dazwischen kommen Traumsequenzen und die sind zum Teil, auch bei Blue Velvet gibt es solche Szenen, zum Teil, glaube ich, von Träumen, von seinen Bekannten und von ihm selbst inspiriert. Also nagelt mich jetzt nicht auf den Film fest, aber viele Traumsequenzen aus seinen Filmen sind oft von seinen eigenen Träumen inspiriert, genauso wie bei Twin Peaks.
Bei Lost Highway sind doch auch so einige Traumsequenzen drin, meine ich, oder?
Muss ich mal überlegen, ob da irgendwelche ausdrücklichen Traumsequenzen sind. Da gibt es auf jeden Fall so wachtraummäßige Erlebnisse. Ja. Einmal sowas wie, wo die beiden, das Ehepaar der ersten Hälfte des Films, sag ich mal, im Bett liegt und er hat so Visionen.
Genau, diese Visionen.
Genau, und aber auch dieses Thema, dieses quasi des Schlafwandlerischen, ne, weil es gibt da diesen Sachverhalt, dass er anscheinend was tut, was ihm am nächsten Tag nicht mehr bewusst ist. Und auch so dieses im Traum wegdriften und sowas, ne, was dann zu der zweiten Hälfte des Films mehr oder weniger führt, wo man nicht genau sagen kann, was es dann ist. Aber es hat alles diesen Traumaspekt irgendwie auch. Ja. Und soweit ich weiß, dann auch viel aus seinen privaten Träumen, die er so hatte, oder halt von seiner Nichte hatte irgendwie auch ein Trauma eingebaut. Ich glaube, das ist sogar was aus Blue Velvet. Aber ich kann jetzt nicht genau sagen, was es war. Ich habe es auch nur so mal überflogen. Fand ich aber auch sehr interessant. Einfach so dieses, weil viele Leute gehen nicht so offen damit um und er versucht, die einfach nachzubauen. Oder baut die einfach in seine Filme ein.
Ich finde auch interessant, dass seine Filme doch alle sehr düster sind und sehr verstörend. Das ist, glaube ich, somit das häufigste Wort, was man liest, wenn man zu Lynch was sieht. Ich finde die nicht so verstörend, aber ich finde die grotesk und absurd teilweise. Mhm. Und es hat halt alles eher so den Albtraum-Flair. Und ich finde es interessant, dass eine Person quasi ihr ganzes Leben mit sowas verbringt, sowas zu erschaffen. Und trotzdem ist das irgendwie schön, weil andere Leute damit eine interessante Erfahrung haben. Obwohl ich wirklich auch sagen muss, als ich Eraserhead das erste Mal gesehen habe, ich habe mich während dem Film nicht unbedingt gut gefühlt. Denn ja, also gerade das Sounddesign, von dieses Industrial, diese komischen Geräusche, die sich so wie so, weiß ich nicht, Ventilatoren, ja, die irgendwie so
und
Lüftungsschächte,
Elektrizität und Brummen, Summen.
Ja, und du kannst nicht genau festmachen, was es ist und es wabert so in deinem Hinterkopf und du denkst die ganze Zeit nur so, boah, dir laufen die Creeps irgendwie so über die Haut.
Und man erwartet die ganze Zeit auch irgendwie was, ne? Weil es ist so, die ganze Zeit ist es so.
Ich meine, in Eraserhead kriegt man auch was. Also da passiert
ja
auch was.
Ja, ja. Also, aber es ist auch so, selbst in den Szenen, die sehr unschuldig sind, sag ich mal, wo nur ein Gespräch geführt wird oder sowas, ne? Oder wo die zum Essen sich hinsetzen oder sowas. Du denkst die ganze Zeit, also da gibt's immer einen super weirden Aspekt.
Ja.
Und wie die Leute sich verhalten, ist das weird. Und ne, dieses Sounddesign auch, weil es so still ist.
Teilweise,
ja. Also ich hatte auch bei Eraserhead, also die habe ich ja wirklich gerade erst gesehen, ist mir auch nochmal aufgefallen, ich hatte den abgespeichert, wie als wäre keine Musik in diesem Film. Und ich würde mal sagen, 95% der Szenen sind auch ohne Musik, aber die Musik, die kommt, wirkt immer so, wie als würde die in der Szene laufen. Ja. Also es ist kein nennen wir das Layover oder so, also es wird nicht oben drüber gespielt.
Ich glaube, es läuft Musik, wo die Frau auf der Bühne tanzt.
Ne? Genau, das sieht diese Traumsequenz diese wieder. Ne?
Komische Frau, ey. Die Frau, ey, boah.
Die habe ich auch nicht ganz verstanden, muss ich sagen. Aber ich kann vielleicht gleich mal kurz sagen, wie ich den Film so interpretiert habe, nachdem ich ihn gerade eben nochmal gesehen habe. Aber ich habe den auch wirklich unter diesem Aspekt geguckt, dieses Vaterschaftsding und dieser Konflikt in ihm und so. Mhm. Da müssen wir wahrscheinlich den Film kurz skizzieren, was passiert. Aber das dauert dann vielleicht zu lang, wenn wir das bei jedem Film machen.
Du kannst es ja in Grundzügen umreißen, wenn du da einen zentralen Takeaway hast. Bin nämlich gespannt bei Eraserhead.
Also, es ist wirklich schwierig. Ich habe das noch nie verbalisiert, ne? Aber es ist halt so, es geht um man weiß nicht, wo es spielt, wann es spielt. Es ist einfach eine weirde Welt, in der der Mann, der Hauptdarsteller, eine Beziehung mit einer Frau führt, die ohne seines Wissens schwanger geworden ist und quasi als sie es erfahren hat, dass sie schwanger geworden ist, hat sie den Kontakt abgebrochen. Und als das Kind aber geboren ist, nimmt sie den Kontakt wieder auf. Er soll zu ihnen kommen. Ne? Sie wollen klären, ob er der Vater ist und so weiter. Sie weiß es aber eigentlich schon. Stellt sich heraus, dass die Familie nicht so ganz gut beieinander ist. Ne? Die haben alle irgendwie einen an der Waffel. Und das Kind ist den Umständen entsprechend, auch wie die Welt so wirkt, ne? Schon gesagt, so ein bisschen nachzeitlich, nach einem Fallout, nach einem Atomkrieg oder irgendwie sowas, ne? Weil auch ganz am Anfang geht er in so ein riesengroßes Tor rein. Die allererste Szene ist das, wo man ihn sieht. Mhm. Und das wirkt so, als wäre es alles in so einer bunkerhaften Stadt oder sowas. Keine Ahnung, man sieht es nie. Wie dem auch sei, die Frau hat ein Kind geboren und das Kind ist, ich würde mal sagen, nicht schrecklich entstellt, aber es wirkt einfach wie ein Alien. Ja? Und
also schrecklich entstellt trifft es schon, es ist schon.
Ja, also ich sag mal so, es sieht jetzt nicht aus wie so ein Horrorviech oder sowas, es sieht eigentlich ein bisschen aus wie Urmel.
Ich hab immer gesagt, das ist die Origin-Story von E.T.
Ja, und das ist aber auch gar nicht so weit, also ne, so optisch gar nicht so weit hergeholt. Das hat auch aber so einen langen, dünnen Hals.
Das ist die Origin-Story, die man sich vorstellen kann.
Ja, wie dem auch sei, das Kind ist, sieht absolut nicht menschlich aus und sie sollen sich jetzt aber darum kümmern. Und er ist auch bereit, sich darum zu kümmern, die Frau eher weniger, die ist komplett.
Kommt mit der Situation
nicht. Die kommt damit gar nicht zurecht. Ne? Also sie lässt ihn quasi mit dem Kind allein. Und er durchlebt dann, sag ich mal, so eine Phase der Zerrissenheit, in der er sich um dieses Kind einerseits kümmert und dafür sorgen will, andererseits so mit seiner Männlichkeit und auch mit seinem Erbgut, habe ich das Gefühl, weil so ein Viech dabei herausgekommen ist, sich sehr, der ist ja im Zwist mit sich selbst. So, und dann sieht er irgendwie in seiner Bude, hat er Visionen und Halluzinationen und im Endeffekt ja, gibt es solche Szenen wie mit dieser Frau mit diesen dicken Wangen, die ja so quasi hinter der Heizung hatte, so eine Halluzination, so einen Halbtraum. Und in dieser Szene ist das so, dass sie auf einer Bühne tanzt, die ganze Zeit total verliebt fast schon in die Kamera guckt, tanzt rum und es fallen riesige Spermien auf die Bühne, die sie zertritt. Also das ist für mich so, sie ist für mich in diesem Fall so ein bisschen so diese generelle Weiblichkeit und diese Hingezogenheit, nach der er sich sehnt, aber die auch quasi sein Erbe zerstört, indem sie quasi aus dem, was er quasi, aus seinem Erbgut quasi was Schlechtes macht und was Missratenes so. Ne? Sie tritt es mit Füßen und es gibt noch andere Symbolik da drin, wie zum Beispiel einerseits Pflanzen, also Samen und Wachsen und sowas. Also es wachsen Pflanzen ohne Töpfe neben seinem Bett und sowas. Also muss man selbst gesehen haben, um das sich jetzt vorstellen zu können. Es sieht wirklich weird aus. Und
ich schau mal, ob ich Bildmaterial einblende.
Genau. Und es gibt noch diese Szene, so diese Rahmenhandlung fast schon, diese Kugel, in der ein Mann sitzt, der Hebel stellt.
Ach jo.
Und diese Kugel habe ich jetzt so beim zweiten, dritten Mal
sehen. Ist das nicht eine Hütte?
Genau, es ist eine Hütte auf dieser Kugel. Es sieht ein bisschen aus wie so ein Planet und am Anfang ist es auch so ein bisschen, als würde man in den Orbit eintreten. Also wirklich, klingt jetzt ganz anders, als es aussieht. Es ist einfach nur cool, die auf einen zukommt und dabei kommt dieses Rauschen, das immer lauter wird. Als würde man quasi in die Atmosphäre eintreten. Aber ich habe das so interpretiert, als wäre das eine Eizelle. Ganz zum Schluss des Films wird diese Zelle auch wieder gezeigt, die aufbricht. Dieser Mann kommt ab und zu vor, der in dieser Zelle oder auf dieser Zelle quasi Hebel stellt und so. Und das ist dann vielleicht so ein bisschen so das Schicksal. Und ne, er stellt die Hebel so, dass halt dieses Kind dabei rauskommt. Ne, das ist einfach der Zufall. Und das ist quasi so diese genetische Vermengung oder so, die da gezeigt wird und so. Und einfach dieses Pech, dieser Schicksalsschlag, der da so mit sichtbar gemacht wird. Das hatte ich mir so vorgestellt.
Ja.
Und ganz zum Schluss trifft er ja auf diese Weiblichkeit, auf diese Frau mit den dicken Wangen, die quasi sein Erbgut mit Füßen tritt. Und er umarmt sie. Und es wirkt, es wäre alles gut. Und der Film ist vorbei. So, ne? Also es ist so ein bisschen so, ich hätte vielleicht noch erwähnen sollen, dass er das Kind tötet.
Spoiler-Alarm.
Genau. Das Kind tötet er und es geht auf eine ganz merkwürdig traumatische.
Obwohl es auch sehr krank ist, oder?
Ja, also das Kind ist.
Boah, das ist die
Szene. Ich weiß auch nie genau, was da los ist. Ne? In der einen Szene ist das Kind da und er kümmert sich um das Kind. Dann misst er Fieber und das Kind ist auf einmal total von Beulen übersät und kurz vorm Krepieren und so. Also es wirkt halt alles so, als wäre es auch sein eigener Fiebertraum. So, aber im Endeffekt ist es so, er tötet dieses Kind und macht seinen Frieden mit der Weiblichkeit. So, also. Schwierig, aber ich finde, die ganze Symbolik wirkt so, wie als würde er mit sich als Mann irgendwie kämpfen. Seiner Rolle in dieser Welt und so. Also, keine Ahnung, man kann es mit Sicherheit auf tausend andere Weisen interpretieren, aber das war jetzt so mein Take on irgendwie so. Meine Herangehensweise, wie ich den jetzt so gesehen habe. Und es macht irgendwie Sinn. Zwischenzeitlich gibt es auch noch eine Affäre von ihm mit, so einer, mit seiner Nachbarin, die aber irgendwie eine Prostituierte zu sein scheint oder so. Ja, sollte man vielleicht sich mal angucken. Vielleicht macht das dann irgendwie Sinn, was ich gerade gesagt habe, aber vielleicht auch viel weniger.
Also Eraserhead ist anscheinend so ein Film, wo sich die Geister komplett scheiden.
Ich habe den tatsächlich gar nicht gesehen. Ich wollte fragen, wer spielt den Mann? Welcher Schauspieler ist das?
Ich kannte keine Schauspieler von denen, die
da drin waren. Okay.
Es ist auch aus den 70ern.
Ich kann sie in einer Sicht, das war sein allererster Film, den er gemacht hat. Und den er auch über Jahre produziert hat, während immer wieder er kein Geld mehr hatte und so weiter. Okay. Also Jack Nance heißt der Schauspieler.
Der auch immer sehr erschrocken aussieht und wie so ein Reh in die Kamera guckt.
Ja. Aber was ich da an der Stelle gerne reinbringen würde, ist die Sache oder die Tatsache, dass Lynch halt wirklich nie etwas dazu sagt, was seine Filme bedeuten und wie ihr dazu steht. Sonja hat dazu in ihrer Masterclass einen wunderschönen Satz geschrieben, der allerdings von Lynch selber stammt. Also von daher, also wird hier nicht diskutiert, was du geschrieben hast. Ein Film sollte für sich selbst sprechen. Es ist absurd, wenn ein Filmemacher in Worten sagen muss, was ein Film bedeutet. Und ich finde, das ist etwa ein Satz, den man durchaus gerne mal diskutieren kann. Weil ich würde ihm zustimmen dazu. Aber ich habe halt genau das Problem bei manchen Filmen, dass es dann halt oft prätentiös wird. Und dass ich oft bei so super künstlerischen Filmen, das Gefühl habe, dass es dann einfach, ich habe das zum Beispiel ganz krass bei Terrence Malick-Filmen, die immer nur das Meer zeigen, wie es gegen den Strand wiegt und die Bäume, dann auch mal eine halbe Stunde irgendwie einen Stein oder sowas.
Also gab es einen Film von ihm, ich kann mit dem Namen nichts anfangen, aber deswegen.
Wie ist nochmal der letzte von ihm? Nicht The Fountain, der mit Brad Pitt, sage ich dir gleich. Aber die Filme von ihm sind halt immer so künstlerisch, aber für mich prätentiös. Und da wird halt auch nie erklärt, worum es wirklich geht. Und da funktioniert es nicht, aber bei Lynch funktioniert es. Und meine Frage jetzt an euch wäre tatsächlich, wie steht ihr dazu? Also findet ihr das in Ordnung oder habt ihr auch manchmal die Probleme, auch bei Lynch vielleicht, dass ihr sagt, so, ja, so ein bisschen mehr Erklärung wäre schon ganz nett gewesen.
Also tatsächlich finde ich das bei Lynch völlig in Ordnung, dass er das so macht, denn da hat jeder Film trotzdem irgendwie eine Handlung. Also du kannst dem irgendwie folgen, ob das jetzt für dich Sinn ergibt oder nicht, das sei mal dahingestellt. Du kannst die Filme auch häufiger gucken und dir daraus dann was schließen. Aber jeder Film hat irgendwie eine Handlung, wo du denkst, okay, jetzt passiert das, dann passiert das, dann passiert das und wir haben jetzt nicht eine halbe Stunde einfach nur das Meer rauschen oder so, sondern es passiert wirklich etwas. Und ich glaube tatsächlich bei seinen Filmen, wenn er hingehen würde und würde sagen, ja, pass auf, ich meine dies, das und jenes und so ist das zu verstehen, dass viele da sitzen würden und dann, nee, also das sehe ich ja mal ganz anders. Also, dass man das überhaupt nicht so aufnehmen würde, sondern eigentlich eine ganz andere Geschichte in dem, was er zeigt, sieht. Und ich glaube, dass ihm das bewusst ist, dass das Filme sind, die man fühlt und jeder fühlt anders. Und er möchte, dass jeder sich sein eigenes Bild und seine eigene Wirklichkeit des Films so erschafft. Und deswegen finde ich das in seinem Fall tatsächlich völlig in Ordnung, dass er das nicht erklärt. Tatsächlich sogar klüger, weil ich glaube, er hat mehr davon nichts zu sagen, als wenn er es erklären würde.
Das glaube ich tatsächlich auch.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, dass die stärksten Filme von ihm die Filme, also ich finde Mulholland Drive finde ich seinen besten Film tatsächlich, obwohl ich Elephant Man auch sehr gut finde. Aber ich finde, bei Mulholland Drive ist es nämlich trotzdem relativ straight interpretierbar, meiner Meinung nach. Aber der Film hat trotzdem so super strange, surreale Elemente. Aber da finde ich ihn trotzdem am stärksten, weil es ist eine gute Story. Und trotzdem hat er seinen Albtraum da drin. Also deswegen, wenn da so beides zusammenkommt, ist das für mich am stärksten.
Auch wieder
The Tree of Life, meinte ich übrigens. Nicht The Fall.
Okay. Muss ich dem auf meine Liste?
Aus meiner Perspektive musst du den nicht.
Einfach nur mal, um die Bäume sich im Wind wiegen zu sehen und ein bisschen Wasser gegen
und die Küste. Und Menschen, die irgendwo hinstarren.
Branden zu spüren.
Also bei Lynch mag ich am liebsten Blue Velvet. Aber das wollte ich die ganze Zeit schon sagen. Und zwar, wir hatten ja gesagt, er ist sehr künstlerisch unterwegs, Lynch generell. Und es ist ja oft so, dass Künstler eine gewisse Muße haben, wo sie sich dann inspirieren lassen, um Bilder zu zeichnen oder whatsoever. Und ich finde bei Lynch super viele seiner Filme oder auch Serien haben einen wiederkehrenden Schauspieler. Und ich glaube, dass das seine Muße war. Und jetzt kommen wir zum Namen. Kyle McLachlan oder so?
McLachlan. Der auch bei Desperate Housewives gespielt hat. Da kann ich, da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und war sehr weird, als ich ihn dann gesehen habe und dachte so, okay.
Aber der spielt in super vielen seiner Filme mit, ja, und ich glaube, dass Dune er ihn zum als auch. Ja, ja, in Dune, ja, in Blue Velvet, in Twin Peaks.
Ja, ja, stimmt. Twin Peaks ist er der, ich weiß gar nicht, Ermittler noch oder so. Ich ja, weiß halt nichts.
Genau, da ist er der Detektiv.
Ja. Ist er Detektiv, ne?
Ja, und ich finde halt, dass dieses Künstlerische Wort, dadurch ja nochmal so hervorgehoben wird, dass auch er eine sichtbare Muße in seinen Filmen hat. Und deswegen fand ich, glaube ich, auch Blue Velvet so schön, weil erstens war da halt er, also der Schauspieler vorhanden, wo ich denke, dass das viel auch um ihn rum gedreht wurde oder der ja sich auch inspirieren hat lassen.
Die Muse später hat sich dann zu Laura Dern gewechselt, geändert, weil später kommt sie irgendwie andauernd vor. Ne?
Das ist ja auch
Laura
nicht,
Dern,
nicht
Laura später. Dern ist in Blue Velvet auch dabei. Das spielt sie an die.
Stimmt, und
das sie ist ja auch in
Wild at Heart, sie glaube ich auch. Ne? Sie ist doch, ist sie in Wild at Heart nicht Nicolas Cage's Bonnie, mehr oder weniger?
Weiß ich nicht.
Das ist
so
eine Bonnie und Clyde-Geschichte. Aber sie ist auf jeden Fall auch oft drin und ich weiß, dass sie zum Schluss immer, also ich hatte irgendwie das Gefühl, sie kam gegen Ende immer öfter vor. Vielleicht war es aber auch immer so eine Muse, die
naja, Künstler haben ja, wie gesagt, auch teils verschiedene Musen, dass sich das über Zeit auch mal bezieht.
Das ist Laura Dern in die, Wild at Heart.
Ja, okay. Ja. Aber The Wild at Heart war natürlich jetzt irgendwie in den 90ern oder so.
Ja.
Das ist natürlich jetzt nicht gegen
Ende. Blue Velvet war in den 80ern. Also, dass er halt, also der Kyle mit dem blöden schottischen Nachnamen, den ich nicht aussprechen kann.
McLachlan.
Halt so in den, ich glaube, in den 80ern war das Ganze mit Dune und dann Blue Velvet. Das,
ja.
So, dass die Zeit da war, wo er halt seine Muße war. Und ich bin persönlich halt auch ein Megafilm von so Krimi, Megafilm. Ich sag die ganze Zeit Film, weil es ein Filmpodcast ist. mega Fan von so Krimis. Und Blue Velvet war für mich der Film, wo noch am meisten Krimi drin war.
Das stimmt.
Und das mochte ich mega, mega gerne. Plus, es war halt, für mich ist es auch immer Orson von Desperate Housewives. ja. Und den mochte ich halt der auch Mann extrem von gerne.
Für viele, ja, genau. Für viele ist es auch der Captain aus How I Met Your Mother. Das ist er
oh,
auch.
Oh, stimmt.
Ah, ja. Der
stimmt.
Mit dem crazy Augen.
Ja.
Und liebes Lächeln oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Der Tatsache, Captain da kommt ja auch immer vor.
Ja, also den hat man durchaus schon mal gesehen in der einen oder anderen.
Aber Position. Hauptsächlich ist es eigentlich Orson.
Was ich eigentlich, oder beziehungsweise wo ich nochmal drauf eingehen wollte, war jetzt auch gerade mit diesem, dass der Film für sich selbst stehen muss.
Ja.
Fand ich jetzt irgendwie auch ganz interessant, weil ich mir denke, es gibt bestimmt Filme, die so ganz fest an so einer Struktur festhalten, wie, sag mal so, das klassische Hollywood-Kino, was man so kennt. Ne? Da gibt es ja immer so
die drei
Teile. Ne? Und ich will mal sagen, wenn du zu einem gewissen Maß solchen Sachen folgst, dann funktioniert das vielleicht nicht mal so, dass der Film durch alles, was du so tust, alleine für das steht, was er so macht. Aber ich habe halt bei Lynch ganz besonders das Gefühl, dass er halt einen Film komplett anders, das Konzept komplett umkrempelt auch. Weil da ist die Story einfach im Hintergrund. Und das ist so wie, ne, sagst okay, eine Gurke kannst du schneiden, dann kannst du die essen, dann ist die lecker. Also, ne, er geht aber so ran wie, du kannst ja auch die auf die Augen legen und das ist dann voll heilsam und so, ne? Also du machst einen komplett
ach so,
anderen ja. Turn, gehst ganz anders ja. ran an die Sache und ziehst ganz andere Güter aus diesem Ding heraus. Ne? Also das,
ja.
wie jetzt gerade diese Logik gegen Emotionen, was wir gerade schon gesagt haben, das finde ich passt bei ihm dann so gut, weil der Film einfach durch diese emotionalen Szenen und Einstellungen, die er hat, einfach für sich selbst stehen kann, weil du einfach nur diese Emotionen brauchst.
Mhm.
Ne? Also es ist quasi eine logische Verkennung von Emotionen. Irgendwie. Ne? Wenn man es dann wirklich schafft, dann so das zu gucken, ne? Den Film sich quasi auf die Augen zu legen wie die Gurke. So. Also einfach anders auf sich wirken lassen.
Schönes Zitat. Ja.
Ne?
Ich finde, was halt Lynch speziell macht, ist, was das, glaube ich, auch ganz gut beschreibt, er stellt in seinem Film das Innere eines Menschen so und das Äußere, was du halt so siehst, gleichzeitig da. Deswegen, als wir das vorhin auch hatten mit, man fühlt diesen Film, ist so, du siehst den, aber gleichzeitig fühlst du das auch.
Ja.
Und ich glaube, das
ja.
beschreibt das halt ganz gut, dass er nicht nur diesen Twist hat, sondern dass du alles gleichzeitig irgendwie aufnimmst. Mhm. Und ich meine, irgendwo in meiner Arbeit habe ich auch geschrieben, weil ich es gelesen habe, dass er sagt, er ist auch gar kein Fan davon, irgendwie sich in einem Film an ein Genre zu hängen und darüber irgendwie dann einen Film darzustellen. Das findet er öde und langweilig. Er möchte ganz, ganz viel da reinmischen, damit man auch wirklich ganz, ganz viel davon hat.
Er ist ein Freund der Stilpluralität, hast du geschrieben.
Ja, guck mal, wie toll ich mich ausdrücken konnte.
Ich kann mich an die Passage erinnern, weil ich dachte, ui, Stilpluralität. Ja, das hast du bestimmt im Duden
nachgeschlagen. Synonyme für bei Google.
Aber das zeigt ja auch wieder, dass er einfach so gar nicht das für die breite Masse machen will, sondern einfach für Leute, die dafür empfänglich sind auch. Ne? Beziehungsweise vielleicht auch eher für sich. Ja. Und die Leute dürfen daran teilhaben, an seinem Train of Thought, so, ne? An diesem Abschnitt seines Lebens vielleicht auch einfach, ne? Weil er ja auch das macht, um Sachen zu verarbeiten.
Da habe ich eine Fun Story, die da sehr gut passt. Es wurde dann tatsächlich David Lynch angeboten, bei einem Star Wars Regie zu führen, ich glaube bei dem zweiten. Also beim Imperium schlägt zurück.
Was wäre das für ein Film geworden?
Genau, und Lynch ist dann irgendwie zu der Farm von George Lucas gefahren und hat mit dem halt darüber geredet. Und der hat das beschrieben, wie für ihn war das schlimmste Erlebnis, was ihm je passiert ist.
Für Lynch oder der Lucas?
Nee, für Lynch. So. Weil er meinte so, er wusste, dass er diesen Film auf keinen Fall macht. Also, keine Ahnung, irgendwie hat ihn auch der Wookie geschockt oder sowas, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall.
Aber Wookie, das geht gar nicht.
Das ist ja total abnormal.
Also, ich glaube, zum einen war er noch zu der Zeit traumatisiert von Dune. Also das, oder es war kurz vor Dune. Also es war auf jeden Fall in diesem Bereich, also und Dune, der sagt ja selber, dass er dem Film nicht mehr richtig seiner eigenen Filmografie zurechnet, weil er nicht den Final Cut hatte. Aber er sagt halt dann auch, es war George Lucas' Ideen und das Wichtigste für ihn ist, die Ideen, also gute Ideen rüberzubringen. Und wenn es fremde Ideen sind, dann funktioniert das halt für ihn nicht. Und er meinte, sein Agent hätte ihm gesagt, als er das meint, also dann seinem Agenten gesagt hat, nee, den Film mache ich auf keinen Fall. Mein Agent ist okay. Dann verdienen wir halt geile 20 Millionen Dollar.
Ja, bleiben wir halt arm.
Aber man merkt ja auch, also wir haben ja gerade schon gesagt, dass dieses klassische Dreiakter-Schema und sowas, ne, und dieses klassische Storytelling und so, ihm vielleicht auch so ein bisschen fremd ist und ja, wie Dune dann gefloppt ist, spricht ja auch so ein bisschen für sich. Das ist ja auch, glaube ich, der einzige Film, wo er dann keine oder eine Vorlage hatte und nicht irgendwie so.
Die Buchvorlage,
ja. Ne, eine Buchvorlage hatte und dann nicht so frei war, wie er es sonst ist. Oder war oder sein wollte. Und man merkt, ja, das macht jemandem vielleicht weniger Spaß und das hemmt ihn und so. Also ich weiß nicht, woran es gelegen hat, hat bestimmt auch produktionsseitig irgendwelche Aspekte, die dann nicht so ganz optimal waren, aber.
Es ist auch ein bisschen die Geschichte. Dune ist einfach schwer zu verfilmen. Was Villeneuve jetzt geschafft hat, ist ein Meisterwerk.
Ja, muss ich auch noch nachholen. Ich bleib lieber bei dem Lynch-Dune. Ja. Der übrigens auch ein wirklicher Brocken. Also ich habe mir die Uncut-Version gegeben, beziehungsweise Director's Cut, glaube ich. Ganz schlimm.
Ja. Also ich finde, der hat immer noch so ein bisschen Charme.
Aber. Ja, er hat Charme auf jeden Fall, aber es ist so dröge und so langsam.
Die guten Rechtecksschilder da.
Ja, genau, die Special Effects.
Du findest das in dem Lynch-Film langsam?
Schon.
Ja, dann viel Spaß mit dem neuen Dune, weil ich muss sagen, ich habe den neuen Dune, die Teile oder die Handlung, das habe ich auch zum Christoph gesagt, ich konnte das nur nachvollziehen, weil ich zuvor den Lynch-Dune gesehen habe. Also das Buch habe ich halt nicht gelesen, die Buchvorlage kenne ich halt nicht. Und der Handlung folgen zu können und zu wissen, so okay, das und das ist jetzt gemeint, konnte ich nur, weil ich den Lynch-Dune geguckt habe. Und ich weiß nicht, ob ich das hingekriegt hätte, hätte ich so gar keine Ahnung, gar nichts davon gehört gehabt, bevor jetzt der letzte Dune kam. Nicht, dass der vom Aufbau der Szenen und sowas nicht toll gewesen wäre. Das war mega überwältigend. Aber der Handlung zu folgen, fand ich jetzt, also es war sehr lang.
Ist ja auch ein richtiger Epos, so, ne? So ein richtiger
Schinken, ist schon, oder? Ist schon episch, ja.
Ja. Also das Coolste, was ich bei dem Lynch-Film mitgenommen habe, war auf jeden Fall dieser Pilot. Er ist noch Piloten, oder? Diese Viecher, die das Spice quasi konsumieren so viel und dann so, ich weiß nicht, wie die in dem Villeneuve-Film
dargestellt sind. Ach, du meinst die Raumpiloten, ja.
Ja, ja, die Raumschiffe.
In diesem Tank reingerollt kommen.
Genau, die Spice befähigt die ja, diese Raumschiffe über Lichtgeschwindigkeit zu lenken oder so. Ja. Ne? Und beim Lynch-Film sieht der sehr interessant aus.
Man weiß ja, ich habe direkt ein Bild vor Augen, wie der da in seinem Tank da reingerollt
kommt. Genau, dieser Tank, dieses ekelhafte Viech, das ist bei mir richtig hängen geblieben. Aber alles, was danach kommt, war halt alles so. Es wirkte so halbgar und ne, tausend Aspekte mal angerissen, aber dann passiert irgendwie doch nicht viel. Und Special Effects waren natürlich auch nicht so dolle, obwohl da bestimmt mehr drin gewesen wäre. Star Wars 1 und so war ja schon raus. Und der ist ja schon für die Zeit sehr gut gewesen.
Ich glaube, 84 war der.
Aber wie viel Kohle hatte der damals für den Dune-Film?
Das ich weiß es nicht genau.
Wenn der Star Wars viel mehr hatte.
Ich habe mir mal angeguckt, erschreckend, wie wenig eingenommen wurde mit den Lynch-Filmen.
Ey, Aber
ja, es ist halt sehr speziell, ne? Also,
guck dir die Lynch-Filme an.
Das ist kein Film, wenn du Unterhaltung guckst, ne? Da musst du schon irgendwie dich in dich selbst kehren. Und bei dem Dune ist das halt, du merkst, es ist nicht so ganz aufgegangen, die Rechnung.
Ich find's eher erstaunlich, dass er überhaupt so lange so große Filme machen konnte. Also, der muss einen Patron gehabt haben, der wieder diese Budgets gegeben hat. Weil ich meine, das funktioniert. Ich glaube, Mulholland Drive hat zum Beispiel gut eingespielt. Aber hat auch so Naomi Watts und so weiter. Also hat dann ganz gut funktioniert. Aber zunächst einmal finde ich erstaunlich, dass jemand Eraserhead gesehen hat und dann irgendwann dachte, das ist der richtige Mann
für Dune. Den support ich.
Ja, da hatte erst Elephant Man und Eraserhead draußen, ne? Und dann kommt der
Dune. Stimmt, Elephant Man ist vorher noch. Ja. Elephant Man ist aber auch wirklich. Elephant Man ist sehr wenig lynchig, also er hat eine sehr straighte Story und ist ein fantastischer Film.
Also einfach, ist er auch eine wahre Begebenheit?
Ja.
Ja, ne?
Ja. Also, okay. Das ist einfach ein straighter Film und der ist einfach gut. Hat so ein paar Lynch-Elemente natürlich, vom Thema alleine her, auch wieder diesen Sound-Design-Industrial-Punkte. Aber Elephant Man, wenn ihr Lynch quasi Neulinge seid, dann habt ihr jetzt eh schon abgeschaltet. Aber wenn ihr einsteigen wollt, dann ist Elephant Man ein guter Film, um einzusteigen.
Schreibt es unten in die Infobox, damit, so, damit die Leute Bescheid wissen.
Von William Hurt gespielt, der letztens gestorben ist. Ne? Ja.
Schreibt es trotzdem in die Infobox, dass sich der Film zum Einstieg lohnt.
Ja, er kommt alles rein in die Infobox.
Ja, auf jeden Fall interessant. Ja, aber Mulholland Drive habe ich auch jetzt gerade eben nochmal, habe mich auch nach Eraserhead nochmal ein bisschen damit befasst und so und auch generell wollte ich letztens nochmal gucken, habe es aber nicht, ja, weiß ich nicht, irgendwie hatte ich den, war ich nicht im richtigen Modus und habe dann nur so ein bisschen was gelesen und ist, glaube ich, auch so der mit dem höchsten Ansehen, ne? Also nicht nur der erfolgreichste dann anscheinend, sondern auch so, der so erwähnt wird, wenn man drüber spricht. Also ich weiß nicht, kannst du den auch für einen Einstieg empfehlen? Oder?
Ja, also Mulholland Drive finde ich auch zugänglich, auch wenn er halt
fällt aber auch
lynchig
rein.
Ist.
Auch wieder Crime drin, ist auch wieder Traum viel drin.
Jo.
Also allein diese Szene ist ja, glaube ich, auch so in der Szene, die bekannteste Szene, so, glaube ich, von dem Film, dieses hinter den Diner gehen.
Boah.
Ne, da gibt's, das ist auch
diese Szene hat mich traumatisiert, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich habe wenig Filmszenen, vor denen ich wirklich Angst habe. Also wenig. Wirklich irgendwie drei oder sowas. Aber das ist einer davon. Ja, und ich so immer strange. Noch, wenn ich mal Mulholland Drive gucke, bin ich im ganzen Körper angespannt, wenn die da rausgehen. Aber die ist meisterhaft, die Szene.
Ja, vor allem, da sind so viele Elemente drin, die ich auch cool finde. Da sind wir ja beim Traum und so. Und ich wollte noch mal kurz zusammenfassen, dass das auch da drin alles ist. Und in den paar Szenen, die ich so gesehen habe und am Anfang, ne, direkt wieder so Motive, die immer wiederkehren bei ihrem Film. Aber das finde ich auch. Ne? Also diese Szene einfach, auch wie schnell die Stimmung nachkippt. Er erzählt ihm das. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für zwei Leute sind. Ne? Sie treffen sich in diesem Diner.
Keine Ahnung, was das für Leute
sind. Er erzählt, dass er von diesem Diner träumt, einen Albtraum hat. Und dann er erzählt, wie die Szene abläuft. Und auf einmal entwickelt sich diese Szene in diese Szene, die er gerade geschildert hat. Und dann gehen sie da raus und der Sound wird immer leiser. Und man hört immer weniger, was passiert. Ja, und auf einmal dann nur diese Kamerafahrt. Das ist wirklich
mega beklemmend,
gänsehautig, ne? Und beklemmend, ja. So. Und das ist mit super wenig Mitteln gemacht. Und auch gar nicht mit diesem klassischen Horror, Schocker, Jumpscare-Gedöns oder so. Also, das ist schon irgendwie jumpscarig dann.
Ja, aber es ist der beste Jumpscare, keine Horrorszene hat bei mir. Ich habe auch immer gesagt, es ist ein Geschenk an die Menschheit, dass Lynch nie wirklich einen Horrorfilm gemacht hat. Dieser Film würde mich umbringen. Weil also in seinen normalen Filmen ist so viel Horror drin, dass du halt denkst, wenn der je einen Horrorfilm macht, ey, dann
es passiert eigentlich quasi nichts. Und wenn dann was passiert, ist es umso stärker. Diese Nadelspitzen sind einfach so genau gesetzt irgendwie. Also es ist auch gar nicht darauf ausgelegt, irgendwie dann so super zu schocken, aber es passiert einfach auch, ne? Glaube ich zumindest.
Ich finde, was den Aspekt, also da habe ich zwei Punkte zu. Zum einen, was bei der Szene ganz krass ist, weil ich mittlerweile diese Szene sehr gut kenne, weil ich mich halt gerne quäle. Und die haben halt es wirklich geschafft, mit so einer komischen Floating-Kamera so eine traumhafte Sequenz zu erschaffen. Also die Kamera ist nicht still, sondern die bewegt sich immer so ein bisschen. Und vom Sounddesign ist diese Szene von Anfang an so gemacht, dass es sich ganz seltsam anfühlt. Denn du hörst nicht die Straße draußen zum Beispiel, wo die in dem Diner sind. Du hörst nur das Diner. Dann gehst du raus und du hörst immer noch die Straße nicht. Du hörst nur diese beiden Personen. Und dadurch ist das alles unglaublich traumhaft. Also so.
Ja, es wirkt super surreal irgendwie.
Unglaublich strange.
Und mir fällt auch gerade ein, habe ich eben auch noch gelesen, als ich mich noch mal ein bisschen über Mulholland Drive schlau gemacht habe, dass Lynch mal so einen kleinen Interpretations, eine kleine Interpretationshilfe für den ganzen Film gegeben hat. Irgendwie so 10 Punkte, die waren da so aufgelistet, worauf man achten soll. Da habe ich auch gedacht, die sind genauso vage und weird wie der ganze Film auch. Also irgendwie sowas wie, achte mal drauf, wer wem einen Schlüssel gibt und wann, in welcher Szene spielt ein roter Lampenschirm eine Rolle und war die Schauspielerin wirklich nur wegen ihrer Fähigkeiten gecastet oder hat sie Hilfe? Und dann sowas. Und dann denke ich mir so, okay, jetzt bin ich nur noch viel verwirrter.
Was soll ich machen? Danke für nichts.
Aber ich finde, was ist mir jetzt erst beim letzten Mal, als ich mal Mulholland Drive geguckt habe, so richtig aufgefallen. Es ist extrem, wie gut Naomi Watts in dem Film ist. Es ist wirklich extrem, weil sie ist ja so eine wunderschöne Person, ja, also der man schnell anhaften kann, okay, du bist einfach ein Filmstar geworden, weil du sehr gut aussiehst.
Kurze Frage, ist das die Dunkelhaarige oder die Blonde?
Haha, ist eine gute Frage, aber es ist die Blonde. Ja.
Also ich meine jetzt von den
Menschen. Ist die Blonde. Okay. Es ist die Blonde.
Im Film Betty, ne, so heißt die, meine ich.
Sie hat zwei Namen in dem Film, aber ja.
Aber ja, das ist ja so ein bisschen, ja, 4/5 des Films Ding, ne? Ist es ja die eine Handlung, da spielt sie Betty und dann 1/5 des Films ist sie Diane?
Das kann sogar. Nee,
es ist irgendwie auf jeden Fall.
Irgendwas mit D? Cheyenne? Diane? Oh Gott.
Auf jeden Fall.
Irgendwie so.
Auf jeden Fall spielt sie mehrere Persönlichkeiten und du siehst auf den ersten Blick, welche Persönlichkeit sie spielt. Und das macht sie halt mit minimalem Schauspiel. Und das ist wirklich, wirklich gut. Also, aber andererseits.
Guck ich mir heute Abend an, glaube ich.
Ja, gucke nochmal. Andererseits denke ich auch manchmal, Mulholland Drive ist halt auch über Filme, also über die Filmbranche. Und die Filmbranche liebt Filme über Filmbranchen. Mhm. Deswegen,
die letzten beiden Filme von ihm sind Filme über die Filmbranche. Ne? Inland Empire ist auch Filme über die Filmbranche.
Habe ich nicht gesehen,
Inland Empire. Aber da geht es auch um eine Schauspielerin, glaube ich, die irgendwie so den Verstand verliert. Und so fühlt sich der Film halt auch an.
Okay. Ja. Hauptsache Joshua, der sich hier hingesetzt hat und mir gesagt hat, oh, ich kenne nur Lost Highway und jetzt zu jedem Film was sagen kann und ich die zu drei Filmen was
sagen. Also ich habe Lost Highway und Eraserhead habe ich innerhalb der letzten Monate gesehen. Also Eraserhead tatsächlich heute erst. Und Inland Empire habe ich vor 6 oder 7 Jahren mal wirklich ganz geguckt, auch so ein 3-Stunden-Ding und ich hatte Kopfschmerzen danach. Ich habe nicht viel davon aus dem Film abgespeichert, außer diese Szene mit den Hasen, die eine Sitcom spielen und ist das Weirdeste überhaupt. Und es kommt die ganze Zeit wieder und es gibt ganz viele Szenen, die, also das ist wirklich komplett zusammenhangslos, meiner Meinung nach. Ne? Also die spielt dann verschiedene Rollen und mal ist es so voll die kriminelle Draufgängerin, dann gibt es eine Szene, wo einer die ganze Zeit nur sagt, so ein Gangsterboss oder so sieht er aus, der sucht einen Durchgang. Und mehr ist die Szene nicht. Er sagt einfach nur, ich suche einen Durchgang. So, das ist es. Und dann kommen wieder so komische Hasenleute, die die weirdeste Sitcom spielen. Und die Beleuchtung ist auch maximal komisch.
Ja.
Ich kann dir nicht sagen, was in dem Film passiert ist. Ich weiß nur, dass die Interpretationen, die gängigen sagen, das ist irgendwie das Innenleben dieser Schauspielerin, die nicht klarkommt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das ist
okay. Aber weil du gerade die Beleuchtung angesprochen hast, die ist in all seinen Filmen seltsam. So richtig, im Prinzip völlig übertrieben, zu grell und so, dass du ganz harte Schatten hast. Die so richtig.
Kontrast auch.
Ne? Ja, genau, dass das so richtig unnatürlich sich auch anfühlt und dadurch, glaube ich, nochmal halt beklemmend. Hm. Also, das wird richtig krass bei ihm gemacht in jedem Film, den ich gesehen habe.
Das beste Beispiel dafür ist die Innenarchitektur von dem Haus von Lost Highway.
Oh ja.
Diese dunklen Gänge und wie dieses Haus aufgebaut ist, alleine wie diese Kamera da durchgeht durch dieses Haus, absoluter Horror für mich. Weil du diese rote Farbe zum einen und aber dann diese tiefen Schatten und diese komisch verknüpften Gänge.
Und dieses klaustrophobische Fensterlose des Hauses.
Ja, und wie komisch er um Ecken mit der Kamera fährt. Das hat mich schon immer fertig gemacht in Lost Highway.
Ist auch.
Aber auch, weil ich traumatisiert bin
von Mulholland Drive. Ich wollte gerade sagen, das ist ja auch. Die Kamera fährt ja nicht zu Ende um die Ecke. Ja. Und das ist das, was du so erwartest, dass es jetzt kommt. So, ne? Das ist, die Kamerafahrten sind schon nasty, was das angeht. Ja. Aber ja, muss ich auch sagen, bei Lost Highway dieses Licht und Schatten, wie er zum Beispiel einmal einfach nur so, was ist das für eine Szene? Er geht abends nochmal durchs Haus. So, die machen sich quasi bettfertig und er geht nochmal in diesen dunklen Flur hinein und wie dunkel dieser Flur überhaupt ist.
Ja.
Und wie er drin verschwindet und wieder rauskommt. Es ist einfach nur eine Art von Horror und Anspannung, die man nicht versteht, wenn man es nicht gesehen hat. Irgendwie. Das ist ganz, ganz merkwürdig.
Ja, man fühlt es halt. Es fühlt sich unangenehm an. Man möchte das nicht.
Ja, genau.
Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Schlussrunde.
Okay.
Und als Schlussrunde habe ich mir vorgestellt, ihr müsstet einer Person einen Lynch-Film empfehlen mit einem Satz. der sich jetzt quasi an Lynch dran setzen will und sage, okay, jetzt bin ich angefixt. Welchen Film würdet ihr empfehlen und warum innerhalb von einem Satz?
Innerhalb von einem Satz? Oh, schwierig. Also ich kann schon mal sagen, den Film, den ich empfehlen würde, wäre natürlich Lost Highway, weil der bei mir immer noch den größten Impact irgendwie hinterlassen hat. Und ja, ich kann dir, glaube ich, jetzt keinen Satz geben, den ich so sagen würde, aber es ist auf jeden Fall diese Art...
Das war ja schon ein Satz,
aber... Okay, aber auf jeden Fall diese Art des Möbius-Bandes, was er ja auch öfter mal benutzt, ne? Diese loopende Story, die aber eine Veränderung auf den Weg hat. Wenn man sich für sowas interessieren kann, dann wäre der Film auf jeden Fall empfehlenswert.
Ich würde Blue Velvet empfehlen und sagen, das ist ein neu interpretierter Krimi mit Orson.
Nice.
Mit Lachle.
Also wenn ich einen Lynch-Film empfehlen müsste, würde ich sagen Mulholland Drive, weil er zugänglich ist und trotzdem die Kernelemente von Lynch hat und der fixt einen so richtig an für die anderen Lynch-Filme.
Guck ich mir dann an.
Ich würde sagen...
Bei Josh hat's geklappt.
Perfekt. Damit wrappen wir es ab und bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Tschüssi.
Ciao.